Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wir stromern gleich ein bisschen am Berliner Stadtrand herum, also da, wo es keine Touristenattraktionen, sondern Einfamilienhäuser und ihre Bewohner gibt. Begleiten wird uns die Journalistin und Autorin Emily Glaser, die jetzt ihren ersten Kurzgeschichtenband geschrieben hat. Rahnsdorf Ripper und andere Männergeschichten heißt er. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Ein Mann am Herd, der ein perfektes, sterneartiges Essen für seine Gäste zubereitet, ein bisschen manisch, vielleicht sogar mit dem Metermaß abmisst, wie weit die Tischdeko von den Tellern auf der Festtafel entfernt steht. Das ist der erste Protagonist in Emily Glasers Buch Rahnsdorf Ripper und andere Männergeschichten, ein Band mit 7 Erzählungen und das literarische Debüt der Journalistin und Podcasterin, die jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Emily Glaser.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, schön, dass Sie da sind. Einige Ihrer Geschichten, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die spielen tatsächlich so am Stadtrand von Berlin, wo man eigentlich jetzt nicht so unbedingt mal hinfährt. Was hat Sie denn da hingezogen? Sind Sie über Ihre journalistische Arbeit darauf gestoßen?
Ja, also es hat mich nicht etwas dorthin gezogen, sondern ich bin quasi dort hergekommen. Also es ist quasi der Ort, den ich am besten kenne, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, weil ich dort aufgewachsen bin. Und der mich natürlich auch jetzt, wo ich schon länger weggezogen bin, woanders studiert habe, wieder nach Berlin gezogen bin, aber eben nach Berlin und nicht an den Stadtrand, immer beschäftigt hat. Und auch die Sachen, die ich dort erlebt habe und auch den Wandel, den ich dort erlebt habe in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren auch, weil da viel davon war. Und ich glaube, das wollte ich irgendwie mal verarbeiten.
Das heißt, so ein Typ wie dieser manische Koch, ich musste da gleich an diese teuren Grillgeräte denken, dass Männer ja auch wirklich offenbar für sowas brennen. Da haben Sie auch so ein bisschen reale Vorbilder im Kopf gehabt?
Total. Also viele von den Figuren, die ich da verarbeitet habe, die haben natürlich Anleihen von wahrscheinlich echten Familienvätern, die ich dann auch über meine Kindheit oder in der Grundschule kennengelernt habe. Es sind ja jetzt, würde nicht sagen, dass es Stereotypen sind, aber es sind vielleicht so Charaktere, die mir auch häufiger begegnet sind dort.
Und gerade in der Geschichte hat ja dann auch die Frau, die ja offenbar irgendein psychisches Problem hat, noch so einen wirklich krassen Auftritt. Die kommt dann mit Sturmmaske und preußischer Fahne und so einem Zettel mit Aufschrift DDR 2.0 auf einmal in diese Szenerie. Wie kommen Sie auf solche Ideen?
Ja, also die Idee dahinter war, glaube ich, dass halt ich wollte mal zeigen, wie so ein Idyll gestört wird. Also ich finde gerade, das spielt ja die Geschichte spielt ja auf so eine Sendung an, die manche Leute vielleicht erkennen werden, wo halt so ein ganz eingefrorenes Deutschland dargestellt wird. Also wo sich nichts verändert, wo auch irgendwie die politischen Veränderungen der letzten Zeit überhaupt nicht mit inbegriffen sind. Das ist so ein ganz, ganz rigides Mittelstandsdeutschland, während sich aber in der Realität meiner Meinung nach auch gerade dort, wo diese Geschichte spielt und gerade auch dort, wo ich aufgewachsen bin, sind ganz schnell verändert und eben Leute sich auch dort radikalisieren politisch, oft nach rechts, was ich auch selbst beobachtet habe. Und dann wollte ich dem quasi so gegenüberstellen, diese Idylle, die der Mann quasi versucht, irgendwie mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten, die nicht mehr da ist, während in seiner eigenen Realität eigentlich alles schon längst den Bach runtergeht. So, das war das Konzept davon, dass man diese Realitäten so ein bisschen gegeneinander clashen lässt. So.
Weil Sie haben jetzt schon zweimal gesagt, dass sich da so viel verändert hat, seit Sie da aufgewachsen sind. Ein bisschen was haben Sie schon angedeutet, aber was meinen Sie da genau? Was hat sich denn in Ihren Augen am meisten verändert an den Rändern?
Also ich finde, dass sich auf erschreckende Weise schon das politische Bewusstsein der Menschen verändert hat und dass sich da wirklich kollektive Nachbarschaften auch sehr stark nach rechts bewegen, was ich auch immer wieder dann in Gesprächen auch heute feststellen muss. Und das beschäftigt mich natürlich, wie sowas auch passieren kann und wie vielleicht auch Leute damit umgehen, die da nicht direkt daran beteiligt sind und sich vielleicht selber nicht radikalisieren, die aber im direkten Umfeld davon existieren. Und die reagieren, also eine Art damit umzugehen, ist natürlich zu den Versuch, es zu ignorieren.
Aber Sie sind nochmal dahin gegangen gedanklich, aber Sie sind auch noch weiter zurückgegangen in die Vergangenheit. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, da kommt auch der Schwarze Kanal mit Eduard von Schnitzler vor und dann ein Junge, der dann aber lieber Ilja Richter mit seiner Disco-Sendung, die ich zum Beispiel in meiner Kindheit tatsächlich echt gesehen habe live. Aber Sie sind ja Jahrgang 1996, Sie können das ja eigentlich nur aus Erzählungen kennen, oder? Wie kommen Sie auf das? Oder was verbinden Sie damit?
Ja, also ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich auf ZDF Neo war das, glaube ich, haben die ganz lange, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Wiederholungen von Disco gezeigt.
Ach,
ich immer sehr fasziniert geschaut habe, auch zusammen mit meinem Vater und dachte, wow, das ist echt so interessant. Das ist so eine Musiksendung, wo wirklich so AAA-Weltstars auftreten. Der Moderator ist so uncool. Also es tut mir voll leid für Herr Richter, aber das hat ja, glaube ich, auch wirklich die FAZ mal geschrieben, dass es schon sehr mottenkistig, sehr irgendwie kabarettmäßig war. Und das fand ich irgendwie so faszinierend und habe mir dann überlegt, es wäre irgendwie lustig, eine Geschichte zu schreiben von jemandem, der nicht die Musik-Acts toll findet, sondern jemand, der ein riesengroßer E.R. Richter-Fan ist. Und zwar eben in seiner Klamottigkeit damals, ja.
Also Sie haben mit Ihrem Vater darüber gesprochen, aber gewidmet haben Sie das Buch Oma Christa und Opa Klaus. Waren das auch wichtige Quellen? Also haben Sie da auch nochmal mit denen über bestimmte Sachen aus der Vergangenheit gesprochen?
Ja, also die waren, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Einfluss erstmal auf mich als Mensch und als jemand, der vielleicht auch in diese Richtung geht, dass er Bücher schreibt. Aber dann waren sie auch eine ganz wichtige Verbindung zur DDR-Vergangenheit. Also es ist irgendwie auch ein Land, wo ich auch jetzt beim Schreiben gemerkt habe, dass ich zudem echt nicht mehr so viel Bezug habe und auch nicht viel drüber weiß. Also ich habe sehr viel recherchiert, versucht halt Sachen richtig zu kriegen, wie irgendwie Fernsehmodelle oder über den Schwarzen Kanal zu schreiben oder so. Aber meine Großeltern, die haben mir dazu irgendwie noch so eine Brücke gebaut und viele Geschichten von früher erzählt. Die haben damals in Lichtenberg gewohnt, auch wo auch eine Geschichte oder vielleicht sogar mehrere spielen. Und die haben mir schon viel mitgegeben, viele Details irgendwie, wie meine Oma in der U-Bahn eingeschlafen ist und immer die Augen kurz aufgemacht hat und an der Kachelfarbe der U-Bahn-Station sehen konnte, wo sie gerade ist in Lichtenberg und solche Sachen.
Schöne Beobachtung.
Die graben sich so in einen rein. Ja.
Haben Sie etwa auch von der Oma dieses Buch bekommen, was ja auch eine Rolle spielt für die letzte Geschichte, den Ransdorf Ripper? Die hat mir irgendwie besonders gut gefallen. Da geht es ja um Mordfälle in der DDR. Wie sind Sie an dieses, mir fällt jetzt der Titel nicht mehr ein, von diesem Sachbuch, was da auch tatsächlich sich mit den Mordfällen damals beschäftigt hat. Hat das eine Rolle gespielt für diese Geschichte?
Genau, das Ekel von Ransdorf heißt das Buch. Ja, nein, das stand tatsächlich bei meinen Eltern rum. Aber grundsätzlich haben diese Geschichten daraus, also es gab ja tatsächlich viele und interessante Mordfälle, gerade in der Region um Ransdorf, die haben auch schon in meiner Kindheit eine Rolle gespielt. Also die hat man sich immer so mundpropagandamäßig weitererzählt und die haben sich dabei auch verändert. Aber es gab immer diese Geschichten zwischen den Kindern, so da hinten im Waldstück, da ist die Frau ermordet worden. Und das hat immer so, war ein großer Teil irgendwie der Kindheit, auf so eine kindliche, unschuldige Art, das dann so in Gruselgeschichten zu verarbeiten und gar nicht mehr sozusagen die brutale Realität darin zu sehen, irgendwie. Vielleicht
und
so ein frühes Crime-Ding.
Ja, die spielen das ja dann so ein bisschen nach, die Kinder, oder spielen sich da rein in diese Geschichte. Und das ist auch oft sehr lustig, was sie schreiben, oder sehr amüsant. Das ist ihnen schon auch wichtig, dass das ein bisschen von Humor getragen ist, oder?
Ja, also ich lese auch gerne getragene Sachen oder Sachen, die sich selbst ernst nehmen, aber ich glaube, ich bin das nicht. Also ich mag auch gerne einfach alberne Sachen. Also zum Beispiel, also da steckt, finde ich, immer so halb irgendwie Albernheit und halb Ernst drin, weil für die Kinder, die beispielsweise ja diese Mordfälle nachspielen oder die spielen ja Polizeioberkommissare, für die ist das sehr ernst und die nehmen das sehr, sehr ernst, was sie da machen. Und so ist das bei Kindern auch, ne? Also für die ist das in dem Moment real und das will ich dann auch ernst nehmen, aber ich weiß natürlich auch, dass daraus eine Komik entsteht, wenn man das dann halt in seiner Ernsthaftigkeit aufschreibt, so.
Und versuchen Sie das auch in Ihrer journalistischen Arbeit? Fehlt da auch überhaupt so ein bisschen der Humor manchmal in der journalistischen Landschaft bei uns?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, es ist thematisch abhängig. Also ich habe Projekte, wo Humor auf jeden Fall nicht hingehört. Also ich mache ja beispielsweise einen Sekten-Podcast. Ne? Also Seelenfänger ist über religiöse Bewegungen und da gibt es halt sehr oft also sehr ernste Fälle, wo man natürlich nicht mit spaßt. Obwohl mir dabei jetzt gerade wieder auffällt, dass es immer wieder so kleine Momente des Humors gibt und dass es kleine Momente der Absurditäten gibt, die man dann, glaube ich, in dem Moment sehr gut beobachten kann und das auch journalistisch verarbeiten kann, dass man halt innerhalb einer sehr, sehr tragischen oder ernsten Geschichte dann dieses eine Detail sieht, was man auch einfach nur beobachten muss, auch in einem Podcast. Und dadurch entsteht dann ganz kurz Komik. So, und das gibt's da schon, aber natürlich jetzt nicht in so einem Rahmen, wie ich es hier jetzt halt so herstellen kann, wie ich selber Lust habe.
Und machen Sie das weiter mit den Kurzgeschichten?
Also ich denke schon. Ich glaube, ich hatte sehr große Lust darauf. Es ist auch ein toller Ausgleich zu der anderen Arbeit, die ich mache. Die unterliegt ja nun mal auch vielen Regeln. Man kann auch ein bisschen kreativ sein. Aber ich fand es irgendwie ganz toll, einfach wirklich meinen eigenen Gedankenstreams folgen zu können hier und mir selber zu überlegen, was ich mache. Ich habe mir selber sehr viel Struktur gegeben. Also ich würde sagen, es sind schon eine klassische Kurzgeschichten mit Akten und allem. Aber es war eine große Freude, einfach mal so seinen eigenen Gedanken zu folgen und nicht so auf die klassische Art journalistisch eingeschränkt zu sein.
Emily Glaser, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, alles Gute. Vielen Dank.
Und das Buch Rahnsdorf Ripper und andere Männergeschichten ist in der Edition W erschienen und es kostet 24 Euro. Er ist sehr jung und sehr erfolgreich. Der 22-jährige Schweizer Schriftsteller Nelio Biedermann ist eine Sensation am Buchmarkt. Sein neuer Roman Lasa ist sein zweiter. Der ist erst vor etwas mehr als einer Woche im Rowohlt Verlag erschienen. Aber vorher wurden die Rechte an diesem Text schon in 18 Länder verkauft. Diese Woche hat Nelio Biedermann sein neues Buch in Berlin vorgestellt. Und mein Kollege Franz-Paul Helms wollte sich den Jungstar und natürlich auch den Trubel um ihn mal ansehen.
Es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der Nelio Biedermanns neuen Roman schon gelesen hat bei seinem ersten Auftritt in Berlin. Viele sind hier im Bikinihaus am Zoo, weil sie wissen wollen, was es mit diesem jungen Schweizer auf sich hat, der kaum 22 Jahre alt ist und schon jetzt in den Feuilletons mit Thomas Mann verglichen wird.
Ich interessiere mich sehr für diesen Roman, weil es ein Coming-of-Age-Roman ist und in Kombination mit der Weltgeschichte. Und das ist natürlich ganz interessant,
sagt Mius van der Poel.
Und ich habe das auf Radio 1 gehört und dann hat die Journalistin gesagt, es gibt viel Sex in das Buch. Und deswegen bin ich auch hier, um das anzuhören.
Vor gerade einmal einer Woche ist Lazar erschienen. Aber schon jetzt eine Sensation. Und das natürlich nicht nur, weil es viel um Sex geht im Buch. 7 Verlage hatten um den Roman gerungen. Ein 6-stelliger Vorschuss sei an den Autor gezahlt worden, hört man. Und während es sich die Gäste heute Abend mit Bier und Wein auf den Rängen der Studiobar gemütlich gemacht haben, sitzt Biedermann in schwarzem T-Shirt und dunkelblauer Jeans auf der Bühne. Immer wieder deutet sich ein Lächeln unter seinem dünnen Schnauzer an, wenn er über die letzten Tage und den Hype um sein neues Buch spricht.
Es ist noch viel schöner und größer, als ich mir das vorstellen konnte überhaupt. Es ist auch überwältigend. Gerade am Anfang war das einfach irgendwie sehr viel. Und ich glaube, ich muss mich da auch noch erst dran gewöhnen. Aber es ist natürlich das, was man sich wünscht, wenn man da so alleine schreibt in seinem Zimmer, dass das dann auch wirklich so gelesen wird von so vielen Leuten.
Der Roman handelt vom Niedergang einer ungarischen Adelsfamilie. Im Mittelpunkt steht Lajos von Lazar, der 1900 als wundersames Glaskind geboren wird. Mit bildstarker, üppiger Sprache zeichnet Biedermann das strenge Leben der Familie nach. Hier gelesen vom Schauspieler Peter Jordan.
Am Rand des dunklen Waldes lag noch der Schnee des verendenden Jahrhunderts, als Lajos von Lazar, das durchsichtige Kind mit den wasserblauen Augen, zum ersten Mal den Mann erblickt, den es bis über seinen Tod hinaus für seinen Vater halten wird. Es war der Tag der drei Könige. Der Wald schluckte das letzte trübblaue Licht. Während die Hebamme in seinem Rücken das Kind wusch, stand Jandor von Lajar am Fenster und suchte das Unterholz ab. Es war ihm, als hätte er etwas im Dickicht verschwinden sehen.
Während das 20. Jahrhundert die Welt erschüttert, klammert sich die Adelsfamilie weiter an ihre Tradition. Der Erste Weltkrieg und der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie treiben die Familie auseinander. In der Nazizeit biedert sich Lajos an die Machthaber an. Doch unter der sowjetischen Herrschaft in Ungarn verlieren die Nachkommen alles und fliehen in die Schweiz. Und spätestens dort treffen die Romanfiguren aus Lazar auf Nelio Biedermanns eigene Familiengeschichte. Im Gespräch in Berlin schildert er, wie ihn die Erlebnisse seiner Vorfahren für seinen Roman inspiriert haben.
Ich hatte immer ein großes Bewusstsein dafür, wie es meinen Vater geprägt hat, dessen Eltern eben in die Schweiz geflohen sind und sich dann auch hier eigentlich ein neues Leben aufbauen mussten. Er hatte zum Beispiel noch so dieses Bewusstsein, dass wir adlig sind, was ja nichts mehr mit unserem Leben jetzt zu tun hat, und hat dann großen Wert auf gewisse Dinge gelegt, irgendwie Tischmanieren und so, die natürlich als Kinder einfach sehr nervend waren. Und ich habe dann erst jetzt während des Schreibens gemerkt, wie dramatisch diese Erfahrungen auch sein müssen.
Heute erinnert vielleicht nur noch der Siegelring an seiner rechten Hand an Nelio Biedermanns Herkunft aus einer ungarischen Adelsfamilie. Seine Eltern arbeiten in der Reisebranche. Biedermanns Kindheit hatte wohl eher wenig mit denen seiner Romanfiguren zu tun. Mit 16 hat er während der Corona-Pandemie an einem Schreibwettbewerb teilgenommen. Aus seinem ersten Roman wurde seine Maturaarbeit. Mit Lazar ist Nelio Biedermann jetzt ein Epos gelungen, den die Kritik in Lobeshymnen feiert. Noch vor Erscheinen wurden die Übersetzungsrechte in 18 Länder verkauft. Ähnliche Erfolge gab es zuletzt vielleicht mit Patrick Süskind, Daniel Kehlmann oder Sebastian Fitzek. Aber dass so ein schneller Erfolg auch etwas Unheimliches hat, das wissen nicht nur die Lazars aus seinem Roman. Nach der Lesung erzählt der junge Schriftsteller auf der lauten, belebten Terrasse, wie er selbst damit umgeht.
Es ist natürlich so, dass wenn man irgendwie am höchsten Punkt ist oder an einem hohen Punkt, dann ist der Fall auch tiefer. Ich glaube, da versuche ich einfach den Erfolg auch mir nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, sondern einfach das als etwas sehr Schönes zu betrachten, aber auch zu wissen, dass ich meine eigenen Ziele im Schreiben verfolge und das ist nicht unbedingt der Erfolg, sondern einfach möglichst gut zu schreiben.
So gelassen wie er ist, wirkt Nelio Biedermann eher wie ein routinierter Schriftsteller und nicht wie das literarische Wunderkind, zu dem ihn Teile des deutschsprachigen Feuilletons gerade erheben. Aber schließlich steht der Germanistikstudent mit 22 ja auch nicht am Anfang seiner Karriere. Er ist schon mittendrin.
Franz Paul Helms war bei der Berliner Buchpremiere von Nelio Biedermann und dessen Roman Lazar ist beim Rowohlt Berlin Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es geht um Kinder aus verbotenen Beziehungen im Zweiten Weltkrieg. In dem Buch, über das wir jetzt sprechen, verbotene Beziehungen, das meint solche zwischen deutschen Frauen und zum Beispiel Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern oder alliierten Soldaten. Die Journalistin Monika Ditombé hat darüber ein Buch geschrieben. Schattenschicksale heißt es, Lebenswege der Kriegskinder aus verbotenen Beziehungen, Geschichten des Überlebens. Und Edelgard Abenstein hat es gelesen. Frau Abenstein, was für Lebenswege stellt die Autorin denn in ihrem Buch davor?
Von Kindern, die aus Kontakten ihrer Mütter mit dem Feind entstammen. Trotz Verbots fanden die natürlich statt. Die Nazis waren, wenn die Beziehungen aufflogen, dann es war sehr gefährlich, das zu tun. Wurde mit KZ oder mit Hinrichtung bestraft. Die Frauen gingen dennoch diese Beziehungen ein, aus pragmatischen Gründen, einfach um das Überleben zu organisieren, aus Gewalt, wir wissen von sehr vielen Vergewaltigungen, und aber auch aus Liebe. Und später wurden sie natürlich nach den Nazis auch öffentlich gebrandmarkt, denn das Feindbild herrschte ja immer noch vor. Und die Kinder, die daraus entstanden sind, die wurden nun wirklich wie Freiwild behandelt. Die waren Russensau, die waren Franzosenbastard, die waren Hurensöhne. Die waren einfach, die wurden verhöhnt und sie wurden geprügelt. Und es war ganz schrecklich. Das heißt, sie hatten einen doppelten Makel. Sie waren unehelich geboren, wenn sie nicht gerade einen Stiefvater bekommen hatten, also wenn die Frau einen gefunden hat. Und zum Zweiten waren sie eben Feindesbrot. Und das war ein ganz schreckliches Schicksal.
Und diese Väter, die waren quasi alle abwesend? Oder wie war das Leben auf diese Weise von diesen Kindern geprägt?
Man hat versucht, die Mütter haben versucht, die Kinder zu schützen, soweit es möglich war. Und man sprach über diese Väter nicht. Man hat sie einfach totgeschwiegen. Auch in den Familien sprach man darüber nicht. Das heißt, die Kinder wussten gar nicht, woher sie stammten. Und das war ein ganz schrecklicher Vorgang, glaube ich, wenn man sich vorstellt, dass man überhaupt nicht weiß, woher man abstammt. Das hat diese Generation enorm umgetrieben. Wobei, wir wissen ja, 30% unserer Entwicklung wird nur durch Gene bestimmt. Das ist einfach dann die Hälfte auch nur noch mal von diesem Vater. Aber irgendwie trieb diese Generation, diese Kriegskindergeneration, diese Frage nach dem Vater um. Er war ein Phantom und sie haben ihn gesucht auf eine ganz, ganz ja hartnäckige Weise. Und das erzählt die Autorin sehr spannend. Also, wie werden Datenbanken gefilzt? Wie kann man über Facebook-Accounts einen Mann finden, dessen Namen man kaum kennt? Vielleicht einen Aufenthaltsort. Es werden Sterberegister und Geburtsregister angefragt, Archive werden angefragt und so weiter. Also so ist das Buch unter der Hand auch so eine Art Wegweiser für Leute, die sich auf eine ähnliche Suche begeben wollen. Es ist so, dass sie dann manchmal Glück hatten. Glück hatten, sie fanden vielleicht einen schon toten Vater, weil sie, das stellt die Autorin auch fest, in der erst dritten Lebenshälfte geraten die so richtig in Fahrt. Und da ist der Vater dann häufig schon tot, aber sie bekommen eine neue Familie dazu. Das ist zum Teil sehr schön. Ja, und auf diese Weise ist das eine hochinteressante Geschichte, wie sie das erzählt.
Und aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das dann ganz nah an diesen einzelnen Personen entlang erzählt, weil das betrifft ja wahrscheinlich ganz viele Leute, auch wenn sie, also was heißt ganz viele, aber einige.
Natürlich, also wir lesen ganz viele Tagebuchaufzeichnungen, wir lesen ganz viele Interviews, die die Autorin mit diesen Leuten führt. Wir haben so eine Art kollektiver Kriegskinderbiografie vor uns. Es ist ein Buch über die Vergangenheit, aber es ist natürlich auch ein Buch über die Gegenwart. Denn, das ist ganz interessant, wir haben ja eine neue Forschungsrichtung, die generationenübergreifende Traumaforschung. Und die exemplifiziert die Autorin an ihrer eigenen Generation. Sie ist in den 70er Jahren geboren und sind Kriegsenkel. Und diese Forschung, die ein Zwischending aus Biologie und Epigenetik und Psychologie ist, die stellt fest, dass psychische Dispositionen und Gefühle unbewusst weitergegeben werden von Eltern und von Großeltern und dass die Nachfolgende, also die Enkel, selbst die Enkelgeneration, die gar nichts mehr mit dieser Zeit zu tun hat, doch von diesen Gefühlen umgetrieben wird, ob sie wollen oder nicht. Und deswegen kommt dieses Buch, obwohl es ein Buch über die Vergangenheit ist, doch sehr entschieden in der Gegenwart an.
Und hat ja offenbar auch eben viel mit Tabus zu tun, worum es da ging und eben mit unserer Gegenwart. Also offenbar ein sehr, sehr lohnendes Unterfangen, dieses Buch.
Ja, also Tabus sind, das ist quasi die Lehrmeinung dieses Buches, ist etwas, was einen umtreibt, mehr umtreibt als ein offenes Geheimnis. Und das Rätsel, das man dadurch aufgegeben bekommt, führt zu den ganz absonderlichsten Konsequenzen, wie man aus diesem Buch lernen kann.
Edelgard Abendstein über Monika Ditombés Buch Schattenschicksale, Lebenswege der Kriegskinder aus verbotenen Beziehungen, Geschichten des Überlebens. Erschienen ist dieses Buch im Kösel Verlag und es kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Vom 12. bis 14. September wird Kufstein zu einem Zentrum internationaler Gegenwartsliteratur. Das Literaturfestival Sprachsalz bringt 3 Tage lang AutorInnen aus aller Welt zusammen. Mit Texten über Herkunft und Verlust, Körper und Krieg, Kindheit und Diktatur. Ulrike Dresner oder Durst Grünbein sind morgen und übermorgen mit dabei. Am Sonntag liest die Autorin Mieko Kawakami aus ihrem neuen Roman Das gelbe Haus. Darin verbindet sie Sozialreportage und Thriller. Ihr Verlangen nach ein bisschen Zuwendung und einer besseren Zukunft treibt die 15-jährige Protagonistin Hana in die Arme der älteren Kimiko und damit in eine Gruppe von jungen Frauen, die am Rande der Gesellschaft leben.
Geld ist Macht. Armut ist Gewalt, sagte Vivi-san. Die Armen wissen nicht, was Prügel sind, weil sie nichts anderes kennen als Prügel. Die werden so lange geprügelt, bis sie nichts mehr in der Birne haben, geschweige denn in den Knochen. So wachsen sie auf. Deshalb wissen sie so wenig. Aber selbst wenn man nichts weiß, kriegt man irgendwann Hunger, stimmt's?
Mieko Kawakami liest am Sonntag um 13 Uhr im Kulturquartier in Kufstein aus Das gelbe Haus. Das Literaturfestival Sprachsalz in Kufstein beginnt morgen und geht bis zum Sonntag.
Ich möchte auch, dass die Kongolesen, wenn sie mein Buch lesen, Lingala erkennen und auch verstehen, dass Lingala auch eine Sprache ist, die auch in der Literatur auch gelesen werden kann.
Die Autorin Nadege Kusanika wuchs in der Demokratischen Republik Kongo auf. Mit 15 Jahren zog sie zu ihrem Vater nach Deutschland. Ihr autofiktionaler Roman Unter derselben Sonne erzählt, wie es ist, in 2 Welten groß zu werden. Und er feiert die Lust am Fabulieren und am Leben. Morgen Abend liest die Autorin in Fulda.
Für mich war meine Kindheit deswegen so besonders, weil zumindest in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das war wunderschön grün, der Wald. Kinshasa war für mich immer so ein Ort, was man auch so New York sagt, die Stadt, die niemals schläft. Also immer so lebhaft und so fröhlich. Keine Ruhe und so viel Lärm. Also Kinshasa ist wirklich schwer zu beschreiben.
Nadege Kusanika stellt im Rahmen des Projektes Beyond Bias Vielfalt verbindet ihren Debütroman Unter derselben Sonne vor. Heute um 19 Uhr im Kino 35 in Fulda. Hunderte junge Leute wollen nach drüben, in den Osten, als wäre Magie im Spiel. Als die Regierung in Bonn Wind davon bekommt, wird die Lage brenzlig. Jakob Hein legt mit seinem neuen Roman Wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste, eine weitere Alternativerzählung der DDR-Geschichte vor. Er liest heute Abend in Berlin. Literaturkritiker Jan Drees.
Der Geist von Wolfgang Beckers Goodbye Lenin und Christian Züberts Kifferstreifen Lamborg weht durch diese straff erzählte Alternativhistorie, die wie im Vorübergehen eine schlüssige Erklärung liefert für den nach wie vor rätselhaften Milliardenkredit, den der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß und DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalk-Golodkowski im Sommer 1983 ausgehandelt haben.
Wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Jakob Hein liest heute um 20 Uhr in der Oranke Buchhandlung in Berlin. Morgen Abend in Gießen, danach wieder in Berlin, in Dresden und in Hannover.
Die Literaturtipps waren das von Ilka Lorenzen. Ihr neuer Roman Die Assistentin, der landete direkt in der Woche nach Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und auch die Autorin selbst, die Rede ist von Caroline Wahl, ist seitdem ein Riesenthema in den Feuilletons und auch auf sämtlichen Internetplattformen, die sich mit Büchern beschäftigen. Dabei wird dann heftig diskutiert, wer wie seine Kritik an diesem Buch überhaupt äußern darf, ob Kritiker böse sind, wenn sie dieses Buch als Unterhaltungsliteratur verreißen, oder dürfen das nur die Fans, und darf die Autorin selbst überhaupt irgendwas dazu sagen, was sie auf ihrem viel frequentierten Instagram-Account ja auch macht. Wir haben uns gefragt, ob unsere Zunft, also wir als Literaturkritiker, vielleicht ein Problem haben mit erfolgreicher Unterhaltungsliteratur und woran das liegen könnte. Und das möchte ich mit meiner Kollegin Miriam C. besprechen. Miriam, du bist ja auch als Literaturkritikerin da mittendrin und auch Teil dieser Diskussion um Caroline Wahl.
Ja, ich denke schon, ich bin da auf jeden Fall mitgemeint, wenn sich Caroline Wahl über Literaturkritik ärgert. Vielleicht auch so jetzt als Transparenzhinweis zu Beginn unseres Gesprächs. Ich habe auch diesen neuen Roman, die Assistentin, verschiedenen Medien besprochen, also rezensiert, einmal so ganz klassisch, feuilletonistisch, aber auch auf Instagram war ich dabei.
Und was ist dein Eindruck, wenn es jetzt da so viele Diskussionen gibt? Haben wir da irgendwie so eine Art Schräglage? Also kann Literaturkritik mit dieser Art von Texten eigentlich überhaupt nicht umgehen?
Ich glaube, ich würde es eher so formulieren, dass die Literaturkritik noch gar nicht so lange geübt hat oder noch gar nicht so lange den Umgang mit solchen Romanen eben wie den von Caroline Wahl einübt, weil sich das klassische Feuilleton, Zeitung, Radio eben ganz lang gar nicht darum gekümmert hat. Also solche Romane, in denen es dann zum Beispiel eben ums Einkaufen, um Sorgearbeit geht, wie ja im ersten Roman von Caroline Wahl, 22 Bahnen. Um solche Bücher hat die Kritik eher einen Bogen gemacht, und damit hat sie eben nicht nur Unterhaltungsromane ganz viele Jahrzehnte mit keinen Rezensionen bedacht, sondern auch Lebensrealitäten, ja, vor allem von Frauen. Und das sind tatsächlich so ganz alte Strukturen, die werden seit einiger Zeit auch aufgeweicht. Ne? Das ändert sich gerade alles, aber manchmal scheint das noch so durch, wenn es zum Beispiel manchmal um Romane über Hausfrauen, über Hausfrauenkörper geht. Da kommt dann manchmal so ein Argument von einem Literaturkritiker, von einer Literaturkritikerin. Ja, das ist keine Literatur, so als Argument, ne? So im Sinne von, das ist keine Literatur, die irgendwie hier hingehört. Und ich würde es eher so formulieren, das ist Literatur, mit der man noch nicht so einen Umgang gefunden hat. Und das Gleiche gilt eben auch für Romane, die sehr, sehr erfolgreich sind, also die sich sehr gut verkaufen. Das sind auch Bücher, so Bestseller, um die hat sich Kritik ganz lange gar nicht gekümmert.
Also könnte man durchaus so eine Grundsatzdebatte mal führen, was sind eigentlich so Kriterien von Literaturberichterstattung oder Kritik auch?
Ja, also das ist eine Diskussion, die kommt ja, glaube ich, immer wieder. Das muss sich Kritik, glaube ich, immer wieder fragen. Vielleicht gerade ist interessant, dass es, glaube ich, einen Generationswechsel gibt, also einmal unter Autoren, aber eben auch so in Literaturredaktionen und so eine, ja, nachfolgende Generation, Leute, die jetzt vielleicht um die 30 bis 40 sind, die haben, glaube ich, nicht mehr dieses große Misstrauen gegen kommerziell sehr erfolgreiche Bücher und vielleicht auch kein Misstrauen gegen so unterhaltende Lektüren. Ne? Das ist ja in der Literaturkritik entstanden, weil die sich so in einem Gründungsgedanken gesagt hat, oh, Kritik, das muss ein Gegengewicht sein zum Markt. Also wir besprechen gerade nicht die Bücher, die sich über Buchverkäufe rechnen, ne, sondern wir schauen auf die
Avantgarde der Literatur. Wir beschäftigen uns mit Literaturpreisen, die ein Korrektiv auch zum Markt irgendwie herstellen. Und ich würde jetzt aber sagen, auch als Teil jetzt vielleicht von so einer nachfolgenden Generation, nee, Literaturkritik im 21. Jahrhundert, natürlich muss die sich auch, müssen wir uns auch um Bestseller kümmern, die einordnen, die analysieren. Die sagen ja auch was aus über unsere Gesellschaft und über unsere Zeit.
Absolut. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dass manche Kulturteile in den Zeitungen dann aber sich irgendwie, die machen dann keine Kritik, jetzt zum Beispiel bei der Assistentin von Caroline Wald, sondern die gehen dann mit der Autorin spazieren oder machen so ein Interview. Ist das so ein bisschen eine Verlegenheitslösung? Also drücken die sich vor was?
Also ich glaube, es gilt schon generell, klar, so ein Porträt jetzt im weitesten Sinne, das ist oft weniger konfrontativ jetzt als so eine Rezension. Im Fall von Caroline Wahl kommt, glaube ich, dazu, dass die Autorin natürlich eine sehr große Fangemeinde hat. Sie spricht auf Instagram, hattest du ja auch erwähnt, zu ihren LeserInnen. Sie macht ja riesige Lesetouren, nimmt sich Zeit zum Signieren. Also manchmal wird so in der Literaturkritik auch selbst beklagt, ja, die klassische Rezension, die verschwindet so ein bisschen, es gibt immer mehr Porträts. Es stimmt aber eben auch die Beobachtung, naja, es gibt aber auch ein großes Interesse an manchen AutorInnen als Person und ich glaube eben gerade an Caroline Wahl unter anderem und da ist dann, glaube ich, so ein journalistisches, einordnendes Porträt, das hat natürlich auch seine Berechtigung.
Aber wenn man dann doch mal auf den Text nur guckt, dann hat man, also ich merke das auch bei uns manchmal, dass wir uns da auch fast so ein bisschen die Worte fehlen. Wie ordnet man das jetzt eigentlich richtig ein? Was gibt's oder gibt es da so Kriterien, nach denen auch jetzt gute oder nicht so gute Unterhaltungsliteratur beschreibbar ist? Und wir haben uns damit nur noch nicht richtig beschäftigt.
Das ist, glaube ich, wirklich die Kernfrage jetzt auch dieser Diskussion. Also welche Kriterien haben wir zur Beurteilung? Ich glaube, wir müssen da auf eine Mischung zurückgreifen aus alten, also bekannten Kriterien, aber eben auch neuen. Ich gebe mal ein Beispiel für Neues. Also Unterhaltungsliteratur oder Genre-Literatur, die arbeitet ja ganz stark mit Erzählmustern, Tropes nennt man das in der Romance-Literatur. Und da kann man oder muss man dann natürlich beurteilen, okay, wie kreativ ist jetzt hier vielleicht so ein Muster variiert? Bei Caro Wahl jetzt im Roman Die Assistentin ist es ja so, dass die Erzählmuster, die der Roman benutzt, die werden ja teilweise selbst im Text kommentiert. Da heißt es dann, aha, jetzt braucht der Text einen Höhepunkt, jetzt braucht der Text eine Liebesgeschichte. Das ist zum Beispiel ganz, ganz kreativ gemacht hier an der Stelle. Sprachlich, das wäre jetzt vielleicht eher so ein bekanntes Kriterium, können wir natürlich auch solche Romane beurteilen. Das ist jetzt vielleicht sprachlich schlichter, als wenn ich ein Buch von Ursula Krechel, von der aktuellen Büchnerpreisträgerin lese. Aber natürlich kann ich mich fragen, ist das eine Sprache voll Stilblüten, voll schiefer Metaphern oder kann ich das flott schnörkellos lesen? Also ja, ich glaube, wir brauchen eine Mischung aus teils bekannten, aber eben auch teils neuen Kriterien, die eher aus so einer Logik von Unterhaltung oder Genre dann herausdenken.
Also da können wir auch noch mal was dazulernen oder was Neues ausprobieren, wir als Literaturbesprecher. Aber es gibt ja auch so eine quasi, sagen wir mal, neue Szene von Literaturbetrachtung. Also durch die sozialen Medien, da geistern ja auch viele Kommentare, die dann sehr persönlich werden oder wo dann jetzt bei diesem Fall gibt es dann einen, der sagt, die darf nicht über Armut schreiben, weil sie selber gar nicht arm ist und sowas. Also da kommen dann auch so außerliterarische Kriterien ins Spiel. Ist das auch so ein bisschen natürlich ein Problem, dass eben jeder heute alles öffentlich machen kann, was er denkt?
Also das hast du jetzt wahrscheinlich nur so dahin gesagt, aber das Wort Problem würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht benutzen, wenn Leute über Bücher diskutieren, haben sie wahrscheinlich immer gemacht, aber jetzt ist natürlich anders, sie können es auf Social Media tun und dann können wir das also auch als unbeteiligte Außenstehende alle verfolgen. Ich finde tatsächlich, also wirklich auch teils verletzend den Ton, den es zum Beispiel auf Amazon-Rezensionen, den ich auf Amazon-Rezensionen zum Beispiel irgendwie gelesen habe, oder wie unerbittlich, also teils auf Instagram über eben Caroline Wahl gestritten wird, also wieder die Fankurven aufeinandertreffen. Und ich finde, das ist auch die Stelle, wo die Kritik teilweise misogyn, also frauenverachtend wird, weil es da eben dann nicht um den Text geht, sondern da geht es dann um die Autorin als Person, um die Autorin als Frau. Und das hat mit einer Literaturkritik, wie ich sie verstehen würde, also gar nichts mehr zu tun. Jetzt dieses Argument, was du auch noch gerade erwähnt hast, man darf über ein Thema, zum Beispiel Armut, nur schreiben, jetzt wenn man selber Armutserfahrungen gemacht hat. Das würde ich, glaube ich, auch literaturkritisch jetzt eher nicht anerkennen, weil es würde einfach jetzt große Teile der Weltliteratur ja unmöglich machen. Also das ist, glaube ich, auch eher ein Argument, was ich so in sozialen Netzwerken gebildet hat.
Was ja auch noch neu ist, früher hat es immer geheißen, dass man als Autor niemals auf irgendwelche Kritiken antwortet oder gar jetzt dem Rezensenten dann einen bösen Brief schreibt, er hat das Buch nicht verstanden. Absolutes No-Go. Aber das ist ja jetzt auch üblich. Also Caroline Wahl, die wehrt sich ja auch. Die sagt dann, ich habe jetzt zum zweiten Mal den Deutschen Buchpreis nicht bekommen und findet das blöd. Dann kriegt sie dafür wieder Häme und antwortet wieder darauf. Da hat jetzt eine Kollegin in der Taz geschrieben, das sage mehr aus über das Publikum als über Caroline Wahl. Wie siehst du das?
Ja, also ich wäre jetzt auf jeden Fall auch die Letzte, die irgendwie sagen würde, eine Autorin muss irgendwie bescheiden sein oder so. Ich finde das super. Das sind natürlich auch die neuen Kommunikationswege unseres Zeitalters. Da gibt es nicht nur Sender und Empfänger, sondern jeder kann zu Sender, zu Senderin werden. Gerade erst recht, wenn man so einen großen Instagram-Account hat und so erfolgreiche Bücher schreibt, natürlich wie Caroline Wahl. Also genau, ich höre das sehr gerne, was sie zu sagen hat, auch zu Rezensionen von mir. Soll sich bitte gerne äußern. Und ich finde überhaupt vielleicht einen Grundsatz, den man aber daraus mitnehmen könnte, jetzt als für die Literaturkritik. Und das finde ich eh ganz gut in Gedanken, dass man sich vielleicht einfach so äußert oder so kritisiert, als würde der Autor die Autoren zuhören. Das ist eigentlich nie verkehrt.
Und man muss ja auch sagen, die machen ja eigentlich, halten die den Buchmarkt auch so ein bisschen am Leben, solche erfolgreichen Autoren jetzt wie Caro Wahl oder wie jetzt Sebastian Fitzek, Romancy-Titel, das hört man von den Verlagen. Die brauchen die, damit die anderen Titel auch mitfinanziert werden können. Müssen wir allein schon deshalb auch ein bisschen mehr Respekt gegenüber Unterhaltungsliteratur aufbringen?
Ja, also Journalismus und jetzt auch Literaturkritik ist ein Teil davon. Natürlich sollte oder muss die unabhängig sein und sich nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen wirtschaftlichen Erfolgen. Respekt sollte man natürlich immer haben vor seinem Gegenstand. Und ich würde mir sogar noch wünschen, was jetzt so als Ergebnis vielleicht von dieser Debatte, dass wir vielleicht viel mehr Bestseller noch mit so einem kritischen Blick anschauen, wie jetzt die Assistentin. Wir können zum Beispiel doch gerne mal auch die gleiche Diskussion über die neuen Bücher, die Romane von Sebastian Fitzek führen. Im Herbst erscheint ein neues Buch. Also ich würde mich freuen, wenn wir darüber genauso ausführlich diskutieren wie jetzt über Caroline Wahl.
Das machen wir. Miriam C., danke, dass du hier warst.